Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther einen schönen guten Morgen. Viel Leid, viele Fragen und ein wenig Aufarbeitung. Auch im katholischen Erzbistum Berlin gab es sexuellen Missbrauch. Laut einem neuen Gutachten wurden über 60 Geistliche zu Tätern. Das Gutachten wurde allerdings nur teilweise veröffentlicht. Mehr dazu gleich. Danach hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ein Jahr Corona in Deutschland, das bedeutet auch ein Jahr Seelsorge unter Pandemiebedingungen. Wir ziehen Bilanz im zweiten Teil der Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Im katholischen Erzbistum Köln, da sorgt ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der Kirche für Aufregung und das schon seit einigen Wochen, weil es dieses Gutachten gibt, weil es aber eben nicht veröffentlicht wird. Auch im Erzbistum Berlin gibt es jetzt ein solches Gutachten, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied, es ist nämlich gerade veröffentlicht worden, allerdings auch nur zu einem Drittel. Der Großteil bleibt auch in Berlin unter Verschluss bei der Kirche. Trotzdem wird durch dieses Gutachten bekannt, in rund 70 Jahren waren im Erzbistum Berlin über 120 Minderjährige von sexuellem Missbrauch betroffen. Die Täter, Priester, Diakone und Ordensangehörige. Der Bericht von Thomas Klatt, der beginnt jetzt mit einem Statement des Erzbistums Berlin.
Das Gutachten ist nicht vollständig veröffentlicht. Der Teil C des Gutachtens, der neben der Darstellung der konkreten Beschuldigungen auch die personenbezogenen Daten der Beschuldigten enthält und zudem möglicherweise auch Rückschlüsse auf die Identität der im Gutachten anonymisierten Betroffenen zulassen könnte, wird aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, der Gefahr der Retraumatisierung der Betroffenen und um eine voyeuristische Darstellung zu vermeiden, nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sondern dient der Fortführung der innerkirchlichen Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen im Erzbistum.
Sagt der Pressesprecher des Berliner Erzbistums Stefan Förner. Der größte Teil der Studie sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich des Erzbistums Berlin seit 1946 bleibt auf Geheiß des Berliner Erzbischofs Heiner Koch also unter Verschluss. Und das Wenige, was nun veröffentlicht wurde, geht allein aus den Personalakten hervor, die das Erzbistum zwei Rechtsanwälten zur Begutachtung übergab. Diese Personalakten wiederum sind offenbar nur begrenzt aussagefähig. Wörtlich heißt es dazu im Gutachten, die Aktenführung über die im Erzbistum tätigen Kleriker ist unordentlich und uneinheitlich. Sie folgt keiner erkennbaren und stringenten Ordnung und ist offensichtlich unvollständig. Zitat Ende. Was die Begutachtung weiter erschwert hat, so die Rechtsanwälte, es gebe ein sogenanntes Geheimarchiv, einen verschlossenen Schrank im Büro des Generalvikars. Der sei nicht zugänglich und einsehbar für externe Gutachter. Gesprächsvermerke, sofern Gespräche stattfanden, wurden demnach entweder überhaupt nicht gefertigt oder zumindest nicht zu den Akten genommen. So grenzt es fast an ein Wunder, dass die beiden beauftragten Rechtsanwälte Sabine Wildfeuer und Peter Andreas Brandt überhaupt etwas gefunden haben. Fälle sexuellen Missbrauchs, mindestens 61 beschuldigte Geistliche und 121 Betroffene. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen. Dass sich die Opfer erst allmählich melden, erklärt Rechtsanwältin Sabine Wildfeuer damit,
dass die Bekanntmachung des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg im Frühjahr 2010 und die sich daran anschließende öffentliche Debatte über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland viele Betroffene ermutigt hat, nunmehr auch selbst über ihre eigenen Missbrauchserfahrungen zu berichten.
Vorher jedoch überwog bei den Berliner Klerikern die Empathie für die beschuldigten Mitbrüder.
Zudem ist aus vielen der untersuchten Akten zumindest zwischen den Zeilen herauszulesen, dass es das wesentliche Bemühen der Verantwortlichen im erzbischöflichen Ordinariat war, Schaden von der Institution abzuwenden, das Personaldezernenten zeitgleich mit späteren Missbrauchstätern gemeinsam im Priesterseminar waren und sich deshalb persönlich gut kennen.
Die meisten Opfer waren zwischen 8 und 16 Jahre alt, in der Regel Ministranten oder Firm- und Kommunionkinder. Hier nutzten die Geistlichen ihre Vertrauensstellung aus, Rechtsanwalt Peter Andreas Brandt.
Nach Mitteilung des erzbischöflichen Ordinariats gibt es bis heute keine verbindlichen Curricula für den Kommunionsunterricht und für die Firmkatechese. Das hat beispielsweise zur Folge, dass im Kommunionsunterricht und während der Firmkatechese Kleriker unkontrolliert Sexualkundeunterricht erteilt haben. Zudem sollte erörtert werden, ob Sexualkundeunterricht als solcher überhaupt Inhalt der Kommunions- und Firmvorbereitung sein darf.
Die vom Erzbistum beauftragten Anwälte sagen, das Erzbistum hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, kirchenrechtlich einzuschreiten. Doch das Kirchenrecht sei im Erzbistum schlicht nicht angewandt worden. Wobei Rechtsanwalt Brandt offensichtlich nicht einmal sagen darf oder kann, um welchen Bischof es sich handelt.
Dass die von der Glaubenskongregation angeordnete Sanktion durch den Bischof von Berlin und das Ordinariat nicht umgesetzt wurde. Die Sanktion der Glaubenskongregation wurde schlicht missachtet. Gleiches gilt für Dekrete des Erzbischofs, die später nicht umgesetzt wurden. Diese Großzügigkeit bei der Beachtung von innerkirchlichen Normen ist bemerkenswert. Dass offenkundige Zölibatsverstöße vom erzbischöflichen Ordinariat bestenfalls zur Kenntnis genommen wurden, keinesfalls jedoch geahndet wurden. Die Veröffentlichung einer neuen Handreichung der Glaubenskongregation zur kirchenrechtlichen Behandlung von Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs im Sommer 2020 verdeutlicht, dass auch auf Ebene der Weltkirche erkannt worden ist, dass das kirchliche Strafrecht nur unzureichend angewandt wird.
Aufgabe der beiden Rechtsanwälte war es aber auch, Verbesserungsvorschläge für das Erzbistum und seine mehr als 2700 Beschäftigten zu machen. Sabine Wildfeuer rät zum Beispiel:
Notwendig erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere die Bestimmung klarer Kompetenzverteilungen. Grundsätzlich ist deshalb die Frage zu erörtern, ob die Verwaltungsleitung insbesondere auf Personalebene in der Hand von Klerikern liegen. Kleriker sind nach ihrer Ausbildung keine Verwaltungsspezialisten. Ebenso wenig sind sie in der Personalführung und Personalpolitik ausgebildet.
Inwieweit heute noch lebende Bischöfe und Kleriker für Fälle sexuellen Missbrauchs verantwortlich sind, geht aus den veröffentlichten Passagen der Studie nicht hervor. Zudem wurden weder Betroffene interviewt, noch andere Fachleute wie zum Beispiel Traumatherapeuten zu Rate gezogen. Ob die katholische Sexualmoral oder ein verfehltes Verständnis kirchlicher Moral eine Ursache für sexualisierte Gewalt darstelle, auf solche Fragen gibt es keine Antwort. Das sei auch nicht ihre Aufgabe gewesen, erklärt Rechtsanwalt Peter Andreas Brandt.
Dazu fehlt uns offen gestanden als evangelischen Rechtsanwälten auch die Kompetenz. Unsere Aufgabe war, festzustellen, was sich aus den Akten ergeben hat. Also beispielsweise im Bistum Limburg gibt es ein Gutachten, an dem, glaube ich, über 60 Gutachter mitgewirkt haben, multidisziplinär, die aus vielen Blickwinkeln von der unterschiedlichen Disziplinen die Dinge beobachtet und begutachtet haben. Wir waren beauftragt, nur zwei und nicht 60, sondern nur zwei, die Akten durchzusehen und welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen.
Das Berliner Erzbistum betont aber, dass die Missbrauchsstudie nur ein erster Schritt sei. Nun sollen ein Betroffenenbeirat und eine unabhängige Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen werden.
Thomas Klatt war das über ein neues Gutachten, bei dem viele Fragen offen bleiben, trotz des eindeutigen Titels. Er lautet: Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich des Erzbistums Berlin seit 1946. Sie finden den Beitrag in ein paar Minuten auch zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Thank you. Seit die Corona-Pandemie in Deutschland angekommen ist, ist Seelsorge ein Thema. Ein Thema, über das mehr als sonst gesprochen und diskutiert wird, auch hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk mit Informationen aus Religion und Gesellschaft. Denn in Krisenzeiten wird Seelsorge erfahrungsgemäß wichtiger und in dieser Krise wurde die Seelsorge auch noch erschwert. Abstand halten und Nähe herstellen, das geht eben nicht allzu gut gleichzeitig. Deshalb mussten Seelsorgerinnen und Seelsorger oft ausweichen, zum Beispiel aufs Telefon, weg vom Krankenbett. Aber ist das dasselbe? Manche haben den Kirchen in den vergangenen Monaten vorgeworfen, sie hätten in der Pandemie versagt, sie hätten die Alten und Schwachen im Stich gelassen. Also hätten die Kirchen, hätte die Seelsorge etwas anders machen müssen, hätten sie mehr tun können. Und wie viel Seelsorge war überhaupt erlaubt und möglich in diesem Corona-Jahr? Bilanz zieht jetzt der Kollege Michael Hollenbach.
Pia Baumann ist Gemeindepfarrerin in Frankfurt. Die Seelsorge gehört zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit. In Zeiten einer Pandemie müsste sie eigentlich Hochkonjunktur haben. Hat sie besonders viel zu tun?
Ich würde sagen, nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich hatte mich auf mehr Anfragen eingestellt. Es gab Gespräche und es gibt Gespräche, aber ich habe eigentlich Seelsorgegespräche im normalen Rahmen, würde ich sagen.
Wenn, dann vor allem telefonisch. In normalen Zeiten kommt es zu seelsorgerlichen Gesprächen, vor allem in Alltagssituationen, sagt Hilke Rebensdorf vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Seelsorge ist für Menschen, die kirchlich gebunden sind und die Kontakt zu Pfarrpersonen haben, das, was man niedrigschwellig nennt. Da kann man einfach mal hingehen und plaudern. Und gerade auch nach dem Gottesdienst, dann ist das ganz unverfänglich.
Imke Diepen ist Altstadtpfarrerin in Heidelberg.
Der unmittelbare Kontakt, der in der Gemeinde ja oft der ist, an dem Seelsorge stattfindet. Also man quatscht auch ein bisschen nach dem Gottesdienst miteinander oder es gibt am Rande von irgendwelchen Veranstaltungen Zeit, sich zu begegnen und nachzufragen, wie geht's dir? Der fällt natürlich jetzt weg und das ist schwierig.
Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD ist beteiligt an der Studie Churches Online in Times of Corona, also Kirchen online in Corona-Zeiten. Dazu wurden im Sommer rund 2400 Pfarrer befragt, wie sie während des Lockdowns Gottesdienste gestalteten, den Kontakt zu ihrer Gemeinde hielten und Seelsorge leisteten. Eines der Ergebnisse:
Wir waren nicht ausreichend präsent. Das ist so, die Selbstwahrnehmung durchaus, gerade auch von GemeindepfarrerInnen, dass die einen ganz klaren Rollenauftrag natürlich in der Seelsorge sehen, gerade auch in Krisenzeiten. Und da den Eindruck hatten, nee, wir waren nicht so präsent, wie wir den Anspruch hatten, das zu sein.
Diese Aussage gilt für rund die Hälfte aller Pfarrer. Ein Viertel, und das gilt vor allem für Frauen im Pfarramt, gab allerdings auch an, mehr und intensivere Seelsorge zu leisten als sonst. Seelsorge muss aber nicht immer das direkte Gespräch sein, sagt Pfarrerin Imke Diepen. Auch Gottesdienste, die in Heidelberg in reduzierter Form auch während des Lockdowns stattfinden, könnten eine Form der Seelsorge sein.
Ich denke, dass 80% etwa der Menschen, die in die Gottesdienste kamen, alleinlebend waren.
Damit wird auch deutlich, dass Gottesdienste natürlich mehr sind als nur der Anblick oder das Hören von einer bestimmten liturgischen Form.
Ergänzt Bernhard Budgust, katholischer Pastoralreferent in den Citykirchen in Mannheim. Bernhard Budgust und Imke Diepen arbeiten auch als Klinikseelsorger im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Auch hier hat sich die Seelsorge verändert. Die meisten Kontakte zu den psychisch Erkrankten müssen übers Telefon laufen.
Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob man sich in die Augen gucken kann, ob man sieht, wie es einem Menschen geht, einfach an der Körperhaltung. Ich kann viel raushören am Telefon, aber für viele ist auch einfach die menschliche Begegnung was, was ihnen fehlt. Also viele der Patienten, mit denen wir es zu tun haben, die leben ja schon an sich sehr einsam. Und durch die Situation jetzt ist es noch viel mehr der Fall. Also die sagen dann, sie sind wirklich diese Woche der einzige Mensch, mit dem ich gesprochen habe.
Viele brauchen die Berührung, brauchen beim Segen zum Beispiel den Körperkontakt, sind einem sehr nahe, vielleicht sprechen sie sehr leise, sodass man sich nahe kommen muss. Das ist alles jetzt schwieriger geworden, weil wir natürlich auch die Regeln im Haus achten und auch uns und andere schützen wollen durch Abstand, durch Maske hindurch.
Die Klinikseelsorger übernehmen im Krankenhaus eine Sonderrolle, betont Imke Diepen.
Auf jeden Fall gibt es ganz viele, die durch die traumatischen Erfahrungen, die sie in ihren Krankheitsphasen gemacht haben, Menschen in die Not bringt, dass sie darüber reden wollen und auch was loswerden wollen. Und da wissen die ganz genau, dass wir, die wir außerhalb des Systems Krankenhaus stehen, als Klinikseelsorger und ein Beichtgeheimnis und eine Verschwiegenheitspflicht haben, angefragt werden können und dass sie mit uns reden können, ohne dass in irgendeiner Akte irgendwas auftaucht. Und ich glaube, entscheidend ist, ein Gegenüber zu haben, das zuhört, dem man erzählen kann, wo man was rauslassen kann, was einfach Herz und Seele so belastet, dass man es nicht mehr mit sich rumschleppen kann.
Dabei hilft zumindest religiösen Menschen die Dimension des Glaubens, betont der Katholik Bernhard Budgast.
Es sind sehr viele Gespräche, die mit Schuld und Vergebung zu tun haben, die dann auch in einem bestimmten Setting stattfinden. Das heißt, auch begonnen werden, vielleicht mit dem Kreuzzeichen und dann auch mit einer Vergebungsbitte, mit einem Versöhnungsgebet und mit dem Segen enden und für die Menschen subjektiv Wirkung haben, dass Menschen das Gefühl haben, die Vergebung Gottes erfahren zu können und erfahren zu haben.
Im Mittelpunkt vieler seelsorgerlicher Gespräche stehe das Thema Einsamkeit, sagt Salome Möhrer-Nolte, Geschäftsführerin der Telefonseelsorge Nordhessen. Oft gehe es aber auch um Beziehungskonflikte und die häusliche Situation im Lockdown.
Manches hat sich noch mal verstärkt. Gerade in den Zeiten des Lockdowns hatten wir viele Anrufende, die auch mit diesem Eingesperrtsein-Gefühl nicht klarkamen oder mit der Doppel- und Dreifachbelastung bei Familien, die dann teilweise abends angerufen haben, um einfach Entlastung zu haben oder mal über die Situation sprechen zu können. Also das hat tatsächlich deutlich zugenommen.
Die Anzahl der Gespräche bei der Telefonseelsorge hat im vergangenen Jahr um 10% zugenommen. Mehr war aber auch nicht möglich, da die Leitungen oft besetzt waren. Bei der Chat- und Mail-Seelsorge gab es einen Zuwachs von rund 40%. Ein großes Plus der kirchlichen Seelsorge ist oft der Zeitfaktor. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich die Zeit, einfach da zu sein und zuzuhören. Wie bei Klinikseelsorgerin Regina Gries. Sie berichtet von einer Frau, deren Mutter auf dem Weg vom Pflegeheim zum Krankenhaus verstorben war. In der Hektik der Notaufnahme war die katholische Klinikseelsorgerin dann die einzige, die sich um die Tochter kümmerte.
Da war es einfach ganz wichtig, dass eine Person da war, die wirklich Zeit hatte. Und ich war also 2,5 Stunden dann mit dieser Tochter da. Da kam dieser ganze Frust raus über Corona und die Einschränkungen auch im Altenheim und den Schuldgefühlen, dass es wirklich eine ganze, ganze Weile gebraucht hat, bis sie erstmal ein bisschen wieder zur Ruhe gekommen ist. Und das, da war einfach gut, dass jemand Zeit hatte. Und das ist ansonsten in diesem Klinikalltag eben nicht möglich.
Es ist eine Zwickmühle. In der Pandemie, besonders in Lockdown-Phasen, können Klinikseelsorger nicht mehr von Zimmer zu Zimmer gehen und ihre Dienste anbieten, die zurzeit eigentlich so wichtig sein könnten, meint Regina Gries. Nun seien sie besonders darauf angewiesen, von Ärzten und Pflegekräften informiert zu werden, bei welchen Patienten wo der Schuh drückt. Doch an der Kooperation des Personals hapere es.
Ich glaube, dass es so etwas auch ihre eigene Haltung ist zu Religionen, die da dann auch zum Ausdruck kommt. Also, dass sie vielleicht selber wenig bis keine guten Erfahrungen gemacht haben, was so ein seelsorgliches Gespräch auch bringen kann. Oder sie haben bestimmte Vorstellungen, dass wir gleich kommen mit dem Gebetbuch und dem Rosenkranz. Die Vorstellung, was möglich ist, auch dadurch, dass es eben zur Heilung auch ein Stück mit beitragen kann, wenn sich Menschen aussprechen können und dass wir nicht gleich von der frommen Seite kommen, sondern wirklich erstmal ja vorsichtig auch antasten und schauen, was liegt denn auf der Seele an Fragen, an Nöten. Das haben die nicht im Blick.
Was für die Kliniken gilt, ist auch in den meisten Pflege- und Altenheimen zu beobachten.
Also die kirchlichen, die diakonischen Heime haben sich in der Regel von vornherein, also von Beginn der Pandemie an, ganz offen gezeigt für die Seelsorge. Da waren die Seelsorgenden im Grunde immer zugelassen. Also so ist das, was ich höre. Also ich glaube, das ist eine Tendenz. Das ist bei den privaten Trägern und den kommunalen Trägern etwas anders.
Sagt Birgit Innerle, Sprecherin der Altenheimseelsorge in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger in die Heime kommen konnten, was aber im ersten Lockdown nicht immer und überall der Fall war, dann hätten sie oft eine wichtige Scharnierfunktion wahrgenommen. Zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Angehörigen, die zeitweise nicht mehr in die Heime durften.
Ich würde sagen, die Seelsorge ist ganz wichtig gewesen und ist wichtig immer noch in der Pandemie, aber auch nicht nur für Bewohner, sondern auch für die Mitarbeitenden.
Soweit sie eben möglich war. Schwierig wurde die Seelsorge in einem ganz sensiblen Bereich, in der Sterbebegleitung. Das ist ein Ergebnis der Befragungen des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Die Kirchensoziologin Hilke Rebensdorf.
Was tatsächlich sich auch abzeichnet in unseren Daten ist, Begleitung Sterbender nahezu nicht möglich, also persönliche Begleitung, genauso auch die Seelsorge in Kliniken und Altenpflegeheimen, das sagen die ganz klar, nee, war nicht möglich.
Diese Erfahrung kann auch Steffen Jahn bestätigen. Er ist Referatsleiter im bischöflichen Generalvikariat Fulda.
Es ist so unglaublich schwierig, Menschen zu begleiten auf ihrem letzten Weg in den letzten Stunden ihres Lebens, ohne da ein bisschen auch körperliche Nähe haben zu können. Und das ist eine ganz, ganz große Umstellung und natürlich auch ein Riesenproblem für die Menschen, die da in der Seelsorge oft auch ehrenamtlich tätig sind.
Und selbst wenn die Sterbebegleiter die Möglichkeit haben, in die Einrichtungen zu kommen, ist es schwierig.
Das geht natürlich nur mit kompletter Schutzausrüstung, mit Anzügen, mit Handschuhen, mit Mund-Gesichtsschutz und Masken und so. Das hat natürlich nicht mehr viel mit dieser Nähe und dieser Körperlichkeit zu tun, die man vielleicht sonst braucht. Wenn man jemandem mal vielleicht die Hand gibt und sagt, ich bin bei dir in deinen letzten Minuten und der spürt auch, es ist jemand da.
Die kirchliche Seelsorge hat es schwer in Zeiten der Pandemie. Viele Möglichkeiten zu alltäglichen Gesprächen, die die Seele entlasten könnten, sind weggebrochen. In nichtkirchlichen Einrichtungen hapert es oft an der Kommunikation und der Wertschätzung für die Seelsorge. Und manchmal ist die Seelsorge nur möglich mit Maske und Gummihandschuhen. Und dennoch kann Seelsorge überlebenswichtig sein, berichtet Salome Möhrer-Nolte, Geschäftsführerin der Telefonseelsorge Nordhessen. Das habe sie im vergangenen Jahr erfahren bei einem Informationsstand in der Innenstadt von Kassel.
Und als wir da standen, stieg eine Frau, eine junge Frau aus der Tram aus und sagte, ich habe Sie gerade hier stehen sehen und ich wollte sagen, Sie haben mir im vergangenen Jahr das Leben gerettet. Ich habe bei Ihnen angerufen, mir ging es total dreckig und das wollte ich einfach sagen. Und dann ist sie wieder weitergegangen. Also solche Begegnungen sind sehr selten, aber die erfreuen uns natürlich, wenn wir das hören.
Salome Möhrer-Nolte von der Telefonseelsorge Nordhessen im Beitrag von Michael Hollenbach. Eine gemischte Bilanz zur Seelsorge in der Corona-Pandemie. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde. Da geht es um Lungenkrebs und die Krebsmedizin der Zukunft. Wenn Sie sich da beteiligen wollen und Fragen haben, können Sie anrufen unter 00800 4464 4464. Mein Name ist Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.